Und zu unserer Agenda-Sendung begrüßt Sie Michael Röhl am Mikrofon. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem eigenen Umfeld aussieht, wie Sie es erleben. Blicken die Menschen um Sie herum eher mit Skepsis oder doch mit Optimismus auf die derzeitige wirtschaftliche Lage in Deutschland? Eine Umfrage des Allensbach-Instituts jedenfalls zeigt, dass immer mehr an der Zukunftsfähigkeit unseres Landes zweifeln und auch einen wirtschaftlichen Abstieg befürchten, was eben auch einen Wohlstandsverlust bedeutet. Zu dieser Stimmungslage tragen sicherlich auch Schlagzeilen in den Medien bei, wenn etwa vom Absturz der deutschen Wirtschaft gesprochen wird, vom Wirtschaftspatienten Deutschland oder davon, dass die fetten Jahre für Deutschland vorbei seien. Hinzu kommen Politikeräußerungen, zum Beispiel auch von Friedrich Merz, dem CDU-Vorsitzenden, der vor der Gefahr eines wirtschaftlichen Abstiegs warnt und auch Dickner diagnostiziert, Deutschland verliere möglicherweise seine Wettbewerbsfähigkeit. Was also ist dran an dem sorgenvollen Blick auf unsere Wirtschaft? Wie groß sind die Probleme? Wo sind die Ursachen? Und natürlich die Frage, wie kann möglicherweise ein Bündel von Lösungen aussehen? Denn darin sind sich die Wirtschaftsexperten einig. Es sind eine Vielzahl von Problemen, unter denen Deutschland leidet. Und natürlich interessiert uns auch Ihre Meinung. Wie blicken Sie auf den Zustand unserer Wirtschaft? Welche ganz konkreten Erfahrungen machen Sie? Und wo sehen Sie mögliche Lösungsansätze? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann haben Sie auch die Möglichkeit, hier in die Sendung zu kommen und dort auch Ihre Meinung, Ihre Erfahrung auch zu schildern. Meine Gäste heute Morgen allesamt zugeschaltet. Marie-Christine Ostermann. Frau Ostermann, guten Morgen.
Guten Morgen,
Sie sind Unternehmerin, Präsidentin des Verbandes Familienunternehmer. Der Verband repräsentiert nach eigenen Angaben rund 180.000 Familienunternehmen in Deutschland. Professor Martin Gornick ist bei uns, Vorstandsdirektor Industriepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herr Gornick, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Und Eva Quadbeck, sie ist Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschlands. Frau Quadbeck, Ihnen auch guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Ostermann, vielleicht beginnen wir mal mit der Stimmung im Land. Zweifel an der Zukunftsfähigkeit, Abstiegssorgen. Ist das eine Stimmung, die Sie auch bei den Familienunternehmen in Deutschland wahrnehmen?
Das stelle ich auf jeden Fall bei den Familienunternehmern in Deutschland fest. Wir machen regelmäßig Umfragen bei unseren Mitgliedern. In der ganz aktuellen haben über ein Drittel unserer Mitglieder angegeben, dass sie gar nicht mehr am Standort Deutschland investieren wollen. Das ist natürlich eine katastrophale Entwicklung. Gründe sind vor allen Dingen die horrende Bürokratie und die Unberechenbarkeit der aktuellen Wirtschaftspolitik, aber auch Gründe wie Fachkräftemangel oder enorm hohe Steuern und Abgaben.
Herr Gornick, wir werden nachher noch über die Gründe reden, wir werden auch über Lösungen reden, aber wenn wir erstmal bei der Diagnose bleiben, wenn man sich die Schlagzeilen anschaut, Deutschland im Abwärtstrend, dann ist die Rede davon, die fetten Jahre seien vorbei, die Wirtschaft hierzulande, sie stürze ab. Stimmen Sie überein? Ist die Diagnose richtig?
Jein. Also es gibt ja immer Stimmung und Lage und die weichen ja manchmal voneinander ab. Ich würde, glaube ich, zustimmen, was auch vorab gesagt wurde. Also die Stimmung ist eindeutig ein Abwärtstrend und weist auf größere Probleme hin. Die aktuelle Lage, also ist sicherlich, sag mal, wir sind in einer leichten Rezession, was nicht so besonders toll ist, aber auch in keinster Weise und eine Dramatik jetzt zeigt.
Herr Gornick, nehmen Sie denn diese Stimmung? Also ich habe im Vorfeld der Sendung auch natürlich mit so ein paar Unternehmern, Unternehmerinnen gesprochen, so im mittelständischen Bereich. Die haben alle den Glauben an die Zukunft, so wie wir das eben auch von Allensbach Anfang des Jahres war, diese Umfrage gehört haben. Ist das auch etwas, was Sie wahrnehmen, was Sie erleben, wenn wir auf die Stimmung schauen?
Ja, selbstverständlich. Das ist sozusagen es werden ja häufig auch gerade bei uns von den Volkswirten gerne sowas wie Stimmungsindikatoren abgefragt. Und die zeigen das auch repräsentativ, dass diese Unsicherheit und Pessimismus, was die zukünftige Entwicklung angeht, durchaus verbreitet sind. Allerdings, wie gesagt, Sie hatten mich ja auch gefragt, wie die Lage ist. Sozusagen, die Lage ist natürlich auch so, dass wir dennoch wirtschaftlich relativ gut und stabil dastehen, auch wenn wir gerade in der Wirtschaft eine leichte Stagnation haben.
Und um uns herum alle wachsen. Zumindest ja, wirtschaftlich das, betrachtet.
Ja, also wenn sie mal so dramatisch sind, die Wachstumsprozesse um uns herum nicht. Und wenn man ein bisschen mal schaut, weiß man, dass in Europa Konjunkturverläufe nicht alle völlig synchron sind. Also das ist relativ normal, dass manchmal das eine Land ein Vierteljahr voraus ist und das andere ein Vierteljahr zurück ist.
Frau Quartbeck, würden Sie auch unterscheiden zwischen Stimmung im Land und der tatsächlichen Lage?
Das ist sicherlich hilfreich, wenn man das macht. Und ich stimme Herrn Gornick zu, dass die Lage aktuell nicht so dramatisch ist wie die Stimmung. Aber wenn man eben in die Zukunft schaut und sieht, was für eine Ballung an Problemen wir haben, die ungelöst sind und dass wir eben als Volkswirtschaft über Jahre, und da muss man eben auch die frühere Merkel-Regierung noch einbeziehen, unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, dann kann ich verstehen, dass die Stimmung eben schlecht ist. Also die überbordende Bürokratie, die teure Energie, jetzt daran aufgehängt die Inflation, aber auch mangelnde Digitalisierung, unsere Infrastruktur. Ja, also inzwischen lacht ja ganz Europa über uns, dass bei uns die Bahn nicht funktioniert. In der Bildung haben wir Rückstände. Also es gibt so viele Punkte, wo wirklich große ungelöste strukturelle Probleme liegen, die man auch nicht mal eben auflösen kann, sondern auch das wird Jahre dauern, wenn man die Probleme richtig anpackt, sie wirklich aufzulösen.
Frau Quartbeck, Sie haben schon ein paar Punkte angesprochen, die wir auch natürlich aufgreifen werden im Laufe der Sendung. Was mich noch interessiert, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Stimmung schlechter zu sein scheint als die wirkliche Lage?
Das liegt eben daran, dass die Erkenntnis bei den Leuten inzwischen einsickert, dass wir nicht mehr in allem Weltmeister sind. Also Deutschland galt ja eine ganze Zeit als Musterknabe in Europa und den Status haben wir verloren. Und wir sehen eben, dass es lange dauern wird, bis wir das wieder aufholen können. Und das ist der Grund, warum die Stimmung nicht gut ist, weil der Blick in die Zukunft einfach ein pessimistischer geworden ist.
Frau Ostermann, würden Sie auch unterscheiden zwischen Stimmung, auch bei vielen Familienunternehmerinnen und Unternehmern auf der einen Seite und auf der anderen Seite der dann vielleicht doch tatsächlichen wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens?
Also wir sehen es eigentlich genau andersrum, dass die Stimmung eigentlich unter den Unternehmern noch besser ist als die tatsächliche Lage. Ich kann mir
erstmal
so erklären, dass Unternehmer grundsätzlich mutig und optimistisch sind, natürlich auch viele unserer Arbeitnehmer und wir sind weiterhin hoch motiviert und wollen etwas leisten, wollen auch hier bleiben am Standort. Aber wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, Deutschland ist auf Platz 18 von 21 Nationen bei der Wettbewerbsfähigkeit inzwischen abgestürzt. Und auch sonst, wenn man sich die Wachstumsvergleiche ansieht oder auch Investitionen, wir sind überall Schlusslicht. Also die Lage ist extrem schwierig. Wir hatten die letzten 20 Jahre eigentlich nur Nachfragepolitik. Die Sozialsysteme wurden stark ausgebaut, die Abgaben erhöht, viel Umverteilung gemacht. Wir müssen jetzt umschalten auf Angebotspolitik, auf mutige strukturelle Reformen, wie es auch gerade schon gesagt wurde, damit dieses Land wieder wettbewerbsfähig wird und wir auch wieder etwas mehr leisten und erwirtschaften können.
Herr Gornick, der Finanzminister Lindner hat gesagt, wir stehen jetzt an einer Weggabelung. Würden Sie das auch so unterschreiben?
Das steht man eigentlich immer. Also sozusagen, also ich glaube, diese Frage sozusagen, wie wollen wir weitermachen, wo geht wir hin, das ist ja die Frage der Prognose. Und da würde ich dann auch den beiden Kolleginnen zustimmen und sagen, ja, tatsächlich sozusagen das, was wir jetzt sehen, deutet darauf hin, dass wir ökonomische Schwierigkeiten in der Zukunft haben werden. Also das, was sozusagen Sie mich gefragt haben zur Lage, heißt ja nicht sozusagen, dass tatsächlich auch das, was Stimmung ist, nicht nur so Emotionen, sondern wirklich Fakten hinterliegen, die zeigen, dass es schwieriger wird, ökonomisch erfolgreich zu sein in Deutschland.
Nun sind Sie, ich habe es eben schon zu Beginn der Sendung gesagt, Forschungsdirektor Industriepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Es wird ja sehr auch stark in Richtung Industrie geschaut. Da ist die Rede von einer schleichenden Deindustrialisierung. Wenn man sich so die Meldungen der letzten Tage anschaut, da heißt es auf der einen Seite, so das Auftragsbuch ist doch etwas stärker gefüllt, als man vielleicht geahnt hat. Auf der anderen Seite heißt es dann im nächsten Schritt auch wieder Produktion gedrosselt im Industriebereich. Wie bringen Sie beides zum Beispiel zusammen?
Also wir haben ja einen ganzen, wir kommen ja nicht aus einer ganz normalen Situation. Wir kommen ja aus einer Situation, die durch mehrere Krisenschläge verursacht ist. Dementsprechend sind manchmal diese Zahlen und Faktenlagen nicht ganz so leicht zu interpretieren. Also wir haben auf der einen Seite eben Angebotsprobleme, also zu produzieren, nicht nur wegen Fachkräftemangel auf, teilweise weil Materialien gefehlt haben, weil Lieferketten nicht so funktioniert haben, sind Aufträge nicht abgearbeitet worden und die liegen jetzt da. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite, wie auch ja schon beschrieben, teilweise Investitionsschwäche, also die Unternehmen investieren weniger, also gehen auch die Aufträge für unsere Investitionsgüterindustrien wieder zurück.
Lieferengpässe, wie sehen Sie das, Frau Ostermann? Es gibt ja immer wieder Hinweise, dass da doch mittlerweile diese Engpässe ja einem Ende entgegengehen. Wie ist es in Ihrem Bereich?
Es ist in meiner Branche, ich komme aus dem Lebensmittelhandel, tatsächlich so, dass wir aktuell alle Produkte beziehen können. Es war allerdings auch der Beginn des Kriegs in der Ukraine vor einiger Zeit der Grund, warum wir diese Lieferengpässe hatten. Es ist aber grundsätzlich so, dass es so viele Handelsbeschränkungen auch gibt und dass auch viele Handelsabkommen ja leider nicht erreicht werden konnten, wie beispielsweise TTIP und auch weitere Beschränkungen belastend auf uns zukommen. Also aktuell beispielsweise das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hemmt viele Unternehmer international weiter handeln zu können. Man muss einfach sagen, dass es gerade für mittelständische Betriebe extrem schwierig ist. Nehmen Sie unseres, wir haben über 20.000 Artikel im Sortiment. Wie sollen wir weltweit alle Lieferketten vom Beginn der Wertschöpfung bis zur Entsorgung über Jahre oder Jahrzehnte wirklich garantieren können, dass alle Umwelt- und Sozialstandards da eingehalten werden können? Also die aktuelle Lösung ist sehr, sehr kostspielig und nicht praktikabel und es wäre viel besser gewesen, das hatte ich beispielsweise auch Ricarda Lang vorgeschlagen, die Safe-Harbor-Lösung einzuführen. Das bedeutet, dass die EU-Betriebe, Zuliefererbetriebe zertifiziert und dass über diese Zertifizierung, die die EU macht, mit einem einmaligen Aufwand für alle Unternehmen somit gesichert ist, dass die Lieferketten alle Standards eingehalten werden und somit sichere Geschäftsbeziehungen weltweit aufrechterhalten werden können. Solche Lösungen brauchen wir, damit es in Zukunft keine Lieferengpässe geben wird.
Frau Quadbeck, Deutschland, der kranke Mann Europas, konnte man ja auch lesen, auch in den letzten Tagen, mit Blick darauf, dass es auch zumindest Aufschwung gibt in den Ländern um uns herum, auch Wirtschaftswachstum gibt. Würden Sie sagen, dem ist so, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen und das müssen wir registrieren?
Ich sehe schon eine ähnliche Lage, wie wir sie mal vor 20 Jahren hatten. Also in der Zeit, bevor die damalige rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder dann ihre Agenda 2010 aufgesetzt hat, die ja dann der deutschen Wirtschaft wirklich geholfen hat. Es hat viele soziale Verwerfungen gegeben, aber unter dem Strich hat uns diese Agenda ja dann die folgenden wirklich sehr guten Jahre mit wirtschaftlichem Hochlauf beschert. Und ja, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wir sind nicht so krank, wie wir damals vor 20 Jahren waren, aber wenn wir jetzt nicht vor allen Dingen bei der Geschwindigkeit unserer Reformen draufsatteln, dann werden wir sehr schnell wieder in dieser Situation sein. Es ist so, die anderen haben inzwischen wieder einen Vorsprung, nachdem wir eben jahrelang das Musterland waren und auch Europa ökonomisch oben halten konnten. Also damals in der Finanzkrise war es ja Deutschland, das vor allen Dingen mit seiner Finanzkraft und seiner wirtschaftlichen Stabilität den Euro auch stark stabilisieren konnte. Diese breiten Schultern haben wir nicht mehr und es ist eben, wäre wirklich wichtig, mit Geschwindigkeit voranzugehen. Und wenn ich noch ein Beispiel anfügen kann, es ist ja nicht so, dass wir es nicht können. Also bei den LNG-Terminals, die im Winter errichtet werden mussten, um eben die Gasversorgung der Bevölkerung zu sichern, da ist das gelungen, auf einmal total unbürokratisch sehr schnell voranzukommen mit Großprojekten. Und dann hatte die SPD ja auch schon eine neue Deutschlandgeschwindigkeit ausgerufen. Nur von dieser Deutschlandgeschwindigkeit, von dieser neuen, sieht man leider im Moment nichts, außer dass es bei den LNG-Terminals funktioniert hat. Und wenn wir beherzter vorgehen würden, so wie wir das bei diesen Projekten zur Gasversorgung gemacht haben, dann kommen wir auch wieder auf den richtigen Weg.
Wir werden ja nachher noch ein bisschen genauer auf die Probleme schauen. Ich denke, da spielt Thema Geschwindigkeit sicherlich auch nochmal eine Rolle. Wir haben zwei Hörer in der Leitung. Ich hoffe, dass wir die auch vor den Nachrichten noch schaffen. Wir fangen mal in Potsdam an. Helmut Krüger ist am Telefon. Herr Krüger, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Ja.
Ja, was ist Ihre Meinung oder vielleicht auch Erfahrung? Würden Sie sagen, Stimmung und tatsächliche Lage, da gibt es schon nochmal einen Unterschied, wie wir das eben besprochen haben? Oder welchen Aspekt wollen Sie ansprechen?
Auf jeden Fall. Also ich meine immer, dass eine dahinterliegende Ebene, also eine Grundstimmung immer zu sehr an Zahlen festgemacht wird. Wir sind ja sozusagen Meister der Zahlenaddition und der Statistiken. Weiß ja nicht mehr so, ohne sie klarzukommen. Ein Aspekt dabei, der dabei untergeht, ist ja, dass es ja letztendlich Inhalte sind, die diese Zahlen hervorbringen und nicht umgekehrt. Und das klingt zwar simpel und banal, aber ich glaube, die meisten machen sich das gar nicht klar, dass es immer auch um Zielsetzungen geht. Finde ich.
Also die Frage, wo wollen wir wirtschaftlich hin, so meinen Sie das?
Ja, genau. Also praktisch, der Krupp war begeistert und besessen von Stahl, Siemens von Elektro. So, die haben mit Feuereifer sozusagen ihr Unternehmen aufgebaut. Mir kommt es so vor, als wenn die überwiegende Zahl von Unternehmern sich in wohlfeile PR-Formulierungen hineinflüchtet. Ich meine, sie sind ja sozusagen echt meist in solchen Formulierungen. Und wenn ich mir das mal auf der Zunge zergehen lasse, finde ich sehr wenig Inhalte. So, und das ist schade drum. Ich denke mal auch, wir können da anknüpfen, wenn wir wirklich gesamtgesellschaftlich und sehr offen über solche Inhalte diskutieren. Damit meine ich keine staatliche Kommission, sondern damit meine ich eine offene gesellschaftliche Debatte. Wo liegt der Feuereifer? Was packen wir an? Auch wenn es mit den Zahlen vielleicht mal ein halbes Jahr runtergeht, das ist kein Drama.
Herr Krüger, dann mit Blick auf die Nachrichten, ich gebe es direkt mal weiter, Herr Gornick. Müssten wir uns Gedanken machen über die Ziele, also wo wollen wir auch gesellschaftlich, wirtschaftlich hin in Zukunft?
Ich glaube, das ist nur so möglich. Also wir müssen ja praktisch verschiedene Zieldimensionen der Gesellschaft übereinander bringen. Also Klimaschutz, Wohlstandssicherung, Wettbewerbsfähigkeit, Verteilungsgerechtigkeit. Alles das muss ja in Einklang gebracht werden. Das kann man nur, sozusagen, wenn man sich über diese Zielstellung und die Wechselwirkung zwischen diesen verschiedenen Größen einig wird. Wie viel Wohlstand können wir uns leisten, ohne das Klima zu zerstören? Wie viel Wohlstand oder wie viel Wirtschaftswachstum brauchen wir, um Investitionen in Klimaschutz zu finanzieren? Also das sind zentrale Fragen, über die wir uns einig werden müssen.
Nun ist der zweite Hörer, höre ich gerade, ist die Leitung zusammengebrochen. Deswegen vielleicht noch auch eine E-Mail, Frau Ostermann, vielleicht Frau Quadbeck, vielleicht auch dazu. Da heißt es in der E-Mail, Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber Deutschland ist noch viel mehr. Es ist für ganz Europa der ökonomische, aber auch der politische Stützpfeiler. Und da ist eben die Sorge sehr, sehr groß, dass, wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, dass natürlich möglicherweise, so schreibt hier der Hörer, das auch in einer geopolitischen Katastrophe enden könnte. Also, vielleicht Frau Ostermann, erstmal an Sie die Frage auch gerichtet. Wie wichtig ist, dass Deutschland mitspielt, wirtschaftlich, politisch mitspielt, jetzt mit den großen Industrie- und Wirtschaftsnationen dieser Welt?
Deutschland war in der Vergangenheit immer ein besonders starkes Zugpferd und wir haben natürlich einen sehr starken Mittelstand, sehr viele Familienunternehmen, die immerhin für 80% der Ausbildungsplätze und 60% der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze auch in Deutschland verantwortlich sind. Wir haben in der Vergangenheit viele Innovationen geschaffen, sind für 2/3 der deutschen Exporte verantwortlich. Also wir haben eine sehr, sehr starke Basis. Wir brauchen aber die Wirtschaftspolitik im Land, ist ermöglicht, dass alle Unternehmen über alle Branchen und Größen hinweg weiterhin auch stark aus eigener Kraft bleiben können und erwirtschaften können für unser Land, für Europa und für die Welt. Deswegen müssen wir unbedingt weg von Subventionen, auch von einem sehr schädlichen Industriestrompreis, wovon nur sehr wenige Unternehmen profitieren würden, und hin zu Wettbewerbsbedingungen, zu einem Wettbewerbsrahmen, der auf Marktwirtschaft basiert, damit alle Unternehmen wieder stark sein können.
Stichwort Industriestrompreis, das ist ja etwas, was auch in der Bundesregierung von Seiten auch des Wirtschaftsministers auch diskutiert wird. Frau Quadbeck, auch die Frage nochmal an Sie. Wie wichtig ist es, dass Deutschland wirtschaftlich auch wettbewerbs- und zukunftsfähig ist, mit Blick auch, sage ich jetzt mal, auf Europa, auf die Europäische Union?
Also eine solide Ökonomie, eine funktionierende Ökonomie in Deutschland, den Wert kann man gar nicht überschätzen, weil sie ist natürlich die Grundlage auch für politische Stabilität, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Man sieht das ja auch an Frankreich, in dem Moment, wo dort der Front National eben droht, eine Mehrheit zu bekommen, droht auch Europa auseinanderzubrechen, und das Gleiche gilt eben auch für Deutschland. Frankreich hat ja auch ganz andere Probleme, aber eben auch große ökonomische Probleme, was dann es dem Geschäft der Rechtspopulisten, das funktioniert dann einfach schneller und einfacher und leichter. Und das sehen wir ja auch in Deutschland. Also die AfD wird, wenn wir ökonomisch nicht aus dem Knick kommen, weiterhin ihr Süppchen darauf kochen können.
Herr Gornick, ich habe mal geschaut nach Stimmen, die auch ein Stück Optimismus ausstrahlen. Bin gestoßen auf Karl Heusken, den Präsidenten des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Und der gesagt, das Gejammer ist übertrieben. Für mich hat der Standort Deutschland Zukunft. Gerade mit Blick auf die Infrastruktur wird ja immer wieder ein Fragezeichen dahinter gemacht. Wir haben noch eine knappe Minute, deswegen die Frage an Sie. Deutschland hat eine Zukunft?
Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich nicht von alleine. Ich glaube, genau das, was wir jetzt hier tun, nämlich das Diskutieren darüber, wie können wir uns für die Zukunft aufstellen, wie können wir erfolgreich sein, flexibel genug sein, um die Chancen der Zukunft wahrzunehmen. Es gibt genug Chancen. Also die Transformation ist gerade natürlich für Deutschland eine Riesenchance, für den deutschen Maschinenbau dort erfolgreich zu sein, für CO2-freie Produktion der Industrie zu sorgen. Das sind doch riesige Chancen, gerade für den Ausrüster der Welt, für den deutschen Maschinenbau. Also hier gibt es enorme Chancen. Nur gleichzeitig stimmt alles das, was auch die Kolleginnen gesagt haben. Natürlich sozusagen, um diese Chancen wahrzunehmen, müssen wir flexibel reagieren können, müssen unsere Systeme offen genug sein. Wir müssen auch zulassen, dass Unternehmen auch schließen, um Freiraum zu schaffen für andere.
Und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Deutschlands Wachstum stagniert. Manche sprechen gar von einem drohenden wirtschaftlichen Absturz. Und wir fragen heute, müssen wir uns auf einen Wohlstandsverlust in Deutschland einstellen? Wie konnte es so weit kommen? Wenn ja, und wie ließen sich die Probleme lösen? Droht Deutschland der wirtschaftliche Abstieg? Sie können gerne anrufen, mitdiskutieren und vielleicht auch Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen schildern, Fragen stellen. Und ich nenne Ihnen gerne nochmal meine Gäste heute Morgen. Eva Quartbeck ist bei uns, sie ist Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Professor Martin Gornick, der Forschungsdirektor Industriepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und Marie-Christine Ostermann, sie ist Unternehmerin und Präsidentin des Verbandes Die Familienunternehmer. Und am Telefon ist Thomas Scheinmann aus Freiburg. Herr Scheinmann, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, wie bewerten Sie die Lage? Erzählen Sie, berichten Sie.
Ja, ich bewerte sie mit schlechten Aussichten. Also vor allen Dingen, aber wegen ganz anderer Themen als die, über die hier gesprochen wird. Also ich wundere mich, die Sendung dauert schon eine halbe Stunde und es ist noch nicht vom Klimawandel die Rede gewesen und auch noch nicht vom Krieg die Rede gewesen. Das sind aber die beiden Punkte, die uns beschäftigen werden in nächster Zeit. Also wirtschaftlicher Abstieg wird garantiert kommen, aber nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt.
Und Sie machen die Gründe dafür fest am Klimawandel und am Krieg? Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, also eigentlich müsste ständig Maßnahmen gegen Klimawandel ergriffen werden, wissen wir ja seit Jahrzehnten. Und stattdessen wird Krieg geführt und stattdessen wird dann in Folge angeblich vom Krieg LNG-Terminals gebaut und es wird ein Deutschland-Tempo gefordert. Aber ich verstehe nicht, wie das laufen soll. Da wird doch genau das, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, mit einem neuen Deutschland-Tempo noch in dieselbe Richtung weitergeführt und es wird doch chaotisch werden.
Ist ein guter
wir
Punkt.
Haben jetzt 20 Jahre geschlafen und jetzt sollen wir noch schneller schlafen. Ich verstehe nicht, was das nützen soll.
Okay, ich gebe das gerne mal weiter, Herr Gornick. 20 Jahre geschlafen und jetzt wollen wir noch schneller schlafen. Was dazu passen würde, ist, dass Christian Lindner, meine ich, gesagt hat, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit die letzten 10 Jahre vernachlässigt haben. Und Marcel Fratscher gestern im WDR, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der hat davon gesprochen, dass bestimmte Branchen die letzten 10 Jahre einfach verschlafen haben, um auch zukunftsfähig zu werden. Also, haben wir zu lange geschlafen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist aber so, dass ein Punkt, über den wir hier sprechen, ist ja auch die Frage, ja, warum sollen wir schneller werden? Wir sollen nicht nur schneller werden, um mehr Wohlstand zu produzieren, um noch mehr Güter zu konsumieren. Es geht auch darum, uns fähig zu machen, den Klimawandel aufzuhalten. Das bedeutet, wir müssen investieren in Technologien, die uns eine saubere Produktion erlauben.
Und das, also das heißt, Klimawandel auch als wirtschaftliche, als technologische Herausforderung annehmen, um ihn auch auf diesem Wege ihm zu begegnen?
Genau. Und das haben wir ganz ehrlich gesagt verschlafen. Das müssen wir so feststellen. Wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland nicht seit Anfang des Jahres, sondern seit 15 Jahren.
Und darüber kann auch nicht hinweg täuschen. Gestern zum Beispiel die Meldung, dass jetzt im Bereich der Chipherstellung in Dresden nun ein riesengroßes Chipwerk auch entsteht. Mit deutschen Milliardensubventionen, muss man natürlich dazu sagen. Aber die Investitionsschwäche ist da, sagen Sie.
Genau, die ist vor allem jetzt da und wir müssen halt attraktiv sein, auch für Investitionen unserer Unternehmen bei uns selber und auch für Investitionen von ausländischen Unternehmen in Deutschland. Und das kann nicht immer darüber gehen, dass man große Subventionstöpfe öffnet, sondern dafür muss Deutschland auch attraktiv sein. Es ist es aber auch und es kann es auch sein, denn es gibt ein paar Grundwerte, glaube ich, vorhin wurde gesagt, ja, Deutschland ist jetzt ganz hinten in der Bildung und also ich glaube, noch immer ist es so, dass viele Länder uns beneiden um das duale Ausbildungssystem, was vor allem für die Industrie ein enormes Reservoir an Fachkräften organisiert, also ein System, was, glaube ich, gerade die industrielle Entwicklung in Deutschland massiv befördert und ja. Hier ein zentraler Standortvorteil.
Frau Kortbeck, nun hat, und da müssen wir natürlich drüber reden, Herr Scheinmann gesagt, lasst uns, wenn wir über die Gründe reden, Klimawandel, Krieg, müssen wir da auch ansprechen. Lässt sich damit die derzeitige Situation auch in Deutschland erklären oder sehen Sie auch noch andere Gründe, Ursachen dafür, dass wir heute doch in wirtschaftlich schwieriges Fahrwasser geraten sind?
Ja, das muss man sicherlich differenziert betrachten. Der Krieg ist etwas, was man so nicht voraussehen konnte, auch wenn es natürlich rückblickend heute Anzeichen gab, dass Putin weitermachen wird und auch in die Ukraine reingehen könnte. Und dass man dann in einer Notlage zu Mitteln greift, zu denen man nicht gerne greift, wie eben LNG-Terminals bauen, was man ja unter Friedensumständen nicht getan hätte, das halte ich für vertretbar, weil man muss ja auch das Leben der Menschen sichern, auch dass im Winter die Leute nicht in eiskalten Wohnungen sitzen. Beim Klimawandel stehen wir vor dem Problem, dass inzwischen die Schäden, die der Klimawandel schon anrichtet, bedeutend teurer werden könnten, als wenn wir mal rechtzeitig Klimaschutzmaßnahmen ergreifen würden. Da muss man ja nur nach Slowenien gucken. Der neue Regierungschef dort war ja angetreten und hatte auch ein Klimaprogramm vorgesehen. Und jetzt muss er das ganze Geld nehmen, um die riesigen Schäden, die in seinem Land entstanden sind, zu kurieren. Also das ist so das eine vor die Klammer gesetzt, um mal konkret auf Herrn Scheinmann zu antworten.
Aber wenn über Krieg gesprochen wird, da wird ja relativ schnell auch über die daraus resultierenden hohen Energiekosten auch gesprochen und damit auch über Wettbewerbsnachteile insgesamt, wenn man Richtung USA und China auch schaut. Würden Sie da sagen, das ist eines der Gründe dafür, warum wir heute auch was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft, warum wir heute so Schwierigkeiten haben?
Der Krieg hat unsere Probleme auf jeden Fall verschärft und auch nochmal unter so ein Brennglas gesetzt. Aber beispielsweise die Inflation, die war ja schon vor Ausbruch des Krieges zu erkennen. Und es hätte auch so eine Inflation gegeben. Sie wäre aber nicht so hoch gewesen, weil die Energiepreise nicht so durch die Decke gegangen wären. Und an den Energiepreisen hängen ja auch die Nahrungsmittelpreise dran, wegen des Transports und so weiter. Also unsere Probleme wären auch da, aber sie wären nicht so scharf. Und ja, die strukturellen Probleme, die jetzt ja auch in dieser Sendung schon mehrfach angesprochen worden sind, die hätten wir auf jeden Fall auch ohne den Krieg. Nur sie sind natürlich, fallen jetzt doppelt und dreifach ins Gewicht und müssen auch umso dringlicher gelöst werden.
Jetzt wollen wir mal auf eine Branche besonders schauen, nämlich auf die deutschen Autobauer. Und dazu begrüße ich am Telefon Professor Stefan Bratzel. Herr Bratzel, guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Politikwissenschaftler, Leiter des Center of Automotive Management, Automobilexperte. Also, Herr Bratzel, Rekordumsätze, Rekordgewinne auch bei den deutschen Autobauern, obwohl insgesamt weniger Autos auch verkauft wurden. Heißt das, man muss sich um die deutsche Automobilbranche keine Sorgen machen?
Na, das will ich überhaupt nicht so sehen. Ja, vielleicht unser bestes Beispiel ist ja Nokia. Die haben bis 2008 auch Rekordgewinne geschrieben. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Jetzt würde ich es nicht so dramatisch für die Autoindustrie sehen, aber die Entwicklungstendenzen über längere Frist, wenn wir auch über strukturelle Themen reden, die sind enorm. Es gibt neue Wettbewerber aus China. Es ist nicht nur Tesla, die die Branche erheblich in Turbulenzen bringen. Insofern würde ich schon sagen, es ist ja auch hier das Thema, wir haben große strukturelle Probleme, die wir in der Autoindustrie sehen, und man muss sich wirklich anstrengen, um jetzt nicht völlig abgehängt zu
werden. Wir haben ja eben schon, Herr Bratzel, über drohenden wirtschaftlichen Abstieg gesprochen. Hildegard Müller, die Chefin des Bundesverbands der Automobilindustrie, gibt es ein Zitat: Wir sind auf einer gefährlichen Rutschbahn nach unten. Würden Sie sagen, stimmt?
Ja, das stimmt sehr stark. Man kann es vielleicht an den Produktionszahlen ablesen, und zwar vor Corona schon. Wir haben vor Corona im Jahr 2017 nur eine Zahl, 5,6 Millionen Fahrzeuge produziert. Im Jahr 2022 waren es 3,5%, minus 38%. Wir waren mal Exportweltmeister. Wissen Sie, wer der Exportweltmeister im Automobilbereich im ersten Halbjahr war? Das war nicht Deutschland, das war China, und dann kam Japan und dann mit deutlichem Abstand wieder Deutschland. Also wir haben schon Entwicklungen, die sind sehr, sehr kritisch zu sehen. Wir müssen tatsächlich besser und schneller werden. Zumindest so viel besser, wie wir teurer sind in der letzten Zeit.
Herr Bratzel, ich weiß nicht, ob Sie eben schon dabei waren, als ich Marcel Fratscher zitiert habe, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der gesagt hat, okay, da haben doch einige Branchen die letzten 10 Jahre verschlafen, um zukunftsfähig zu werden. Und er hat genannt die Autobranche. 10 Jahre geschlafen, verschlafen, würden Sie das auch so sagen?
Ich würde es nicht ganz so drastisch ausdrücken, aber in wichtigen Aspekten sind wir viel zu langsam gewesen und haben Entwicklungen nicht kommen sehen und haben uns nicht vorbereitet. Ein Thema, sicherlich das Thema Elektromobilität, wo wir zu spät eingestiegen sind, wo uns Tesla und jetzt chinesische Autobauer wie etwa BYD ein Stück weit vorführen. Das Thema Vernetzung, Digitalisierung, auch ein Riesenthema, das vernetzte Auto, autonomes Fahren. Auch da gibt es Defizite. Also es ist schon völlig richtig, wir sind vielleicht zu langsam gewesen, haben diesen Wandel zu spät kommen sehen und haben nicht schnell genug sozusagen die richtigen Weichen gestellt. Ja, und das zeigt sich jetzt eben in der Stärke von anderen Playern, von Regionen wie etwa China, die eben jetzt ihre Kraft eben auch zeigen. Ja, ich meine, ein Beispiel ganz kurzfristig war ja, dass Volkswagen jetzt als Entwicklungspartner chinesische Unternehmen nimmt in China. Das hat es eigentlich noch nicht gegeben vorher.
Ja, und das wurde zitiert. Ich habe ein Zitat gefunden, glaube ich, in die Richtung gehend, dass möglicherweise droht, dass China Deutschland und deutsche Unternehmen im Bereich der E-Mobilität platt macht. Sehen Sie das auch? Ist die Gefahr groß, dass wir da einfach von vielen chinesischen Produkten, wir müssen uns ja jetzt auch an ganz neue Automarken auch in Deutschland da jetzt gewöhnen, dass wir da möglicherweise auch deutsche Hersteller überrollt werden?
Ja, also das sehen wir ja bereits. Erstmal in China, im größten Automobilmarkt der Welt, nur auch eine Zahl. Volkswagen setzt rund 40% seiner gesamthaft weltweit verkauften Fahrzeuge im chinesischen Markt ab. Wenn da etwas passiert, dann brennt die Hütte. Ja, und wir sehen gerade im Elektromobilitätsbereich, wo es sehr viel einheimische chinesische Player gibt, die sehr stark sind, dass dort tatsächlich gerade im Volumenbereich jetzt in dem Fall Volkswagen das Nachsehen hat. Und diese Akteure, ja, rund um BYD, ja, wir müssen so an neue Namen wie NIO gewöhnen, verschiedene Marken von Great Wall, die kommen jetzt auch nach Europa und machen uns gerade in diesen neuen Feldern zunehmend das Leben schwer. Also es ist schon eine globale Herausforderung, die auch auf die Automobilindustrie hier zukommt.
Nun wollen wir ja auch, Sie sind nur einen kurzen Moment noch dabei, auch nach vorne schauen. Was müsste denn geschehen, damit die deutschen Autobauern auch bei den neuen Technologien, sprich E-Mobilität, vorne mit dabei bleiben oder überhaupt wieder dorthin kommen?
Ja gut, da sind Hausaufgaben zu machen. Im Bereich der Elektromobilität geht es nicht nur um Fahrzeuge mit größerer Reichweite und langanhaltenden Batterien, sondern es geht insbesondere um Kostenreduzierungen der Fahrzeuge. Da sozusagen hat Tesla und auch chinesische Player vorgelegt. Das heißt, wir müssen es schaffen, im Bereich Elektromobilität sozusagen die Kosten in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Und das ist nicht ganz einfach mit unseren relativ hohen Produktionskosten in Deutschland. Das ist auch eine Kompetenzfrage. In den anderen Feldern, das Thema der Vernetzung und autonomes Fahren, da müssen ein Stück weit, früher hätte man der Altbundespräsident Herzog gesagt, da muss ein Ruck sozusagen durch die Branche gehen. Wir müssen hier in diesen Software- und Datenthemen einen Quantensprung machen, um mithalten zu können, nicht nur gegen andere Autobauer, sondern hier spielen die großen, ich nenne es ja gerne Big Data Player, die Digitalspieler rund um Waymo, Google, die Google-Tochter, rund um Nvidia, das sind neue Namen, an die wir uns in der Branche gewöhnen müssen, um da etwas entgegenzusetzen.
Allerletzte Frage, eher Optimismus, was die Zukunft der Autobranche, der deutschen Automobilhersteller betrifft, oder eher vorsichtiger oder deutliche Skepsis?
Also mittlerweile würde ich sagen, eher ein vorsichtiger Optimismus, weil mittlerweile in den oberen Etagen klar ist, woher der Wind weht. Bis die Entscheidungen aber dann tatsächlich sichtbar werden, da werden noch mehrere Jahre vergehen und es ist ein großes Durchhaltevermögen möglich. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass die deutschen Autobauer und ihre Zulieferer erfolgreich sein werden. Aber man braucht noch ein paar Jahre, bis das wirklich tatsächlich sichtbar werden wird.
Also
wir müssen noch durch die Talsohle hindurchgehen.
Okay, Geduld ist gefordert. Professor Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management. Danke für Ihre Einschätzung.
Genau, viel Spaß noch in der Runde.
Danke, tschüss. Und wir gehen direkt weiter. Johannes Neumann, unser nächster Hörer ist am Telefon. Herr Neumann, guten Morgen.
Ja, hallo, guten Tag.
Wir haben gerade gehört, Durchhaltevermögen ist gefordert, um auch durch die Talsohle durchzugehen. Eine Einschätzung, die Sie teilen?
Also bei der Automobilindustrie kann ich nicht viel dazu sagen. Da bin ich nicht so der, sage ich mal, Fan von, wenn das ein großer Teil der deutschen Wirtschaft ist.
Ja.
Also Luxusautos können wir ziemlich gut bauen, bin ich der Meinung. Es wäre sicherlich notwendig, in anderen Bereichen ein bisschen mehr zu machen. Also gerade Wärme, Wende, Verkehrswende gehört auch dazu, aber ich würde eher auf andere Verkehrsmittel setzen.
Genau. Warum haben Sie angerufen? Erzählen Sie.
Genau, ja, ich habe angerufen, weil mich das Thema prinzipiell interessiert und weil ich schon der Meinung bin, dass in den letzten Jahren viel verschlafen wurde und dass wir einige Wenden machen müssen, in Deutschland und in Europa und weltweit sicherlich auch. Also da gehört die Energiewende, die Wärmewende dazu. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich bei den Entscheidern schon wirklich angekommen ist. Also ich denke, dass in der Bevölkerung das schon sehr viel gesehen wird, aber auch bei den Unternehmen, bei den mittleren und größeren Unternehmen wird, glaube ich, nicht viel gemacht, um die Energiepreise gering zu halten. Also mein ehemaliger Arbeitgeber hat es vehement abgelehnt, Photovoltaikanlagen zu installieren, um einfach den Standort günstiger zu machen, die Energie günstiger zu machen vor Ort. Und das sehe ich eigentlich, ich denke mal, das wird überall ähnlich funktionieren. Die Manager nicken das halt ab und ist zu teuer und meckern dann aber auf der anderen Seite, dass der Strom über 35 Cent pro Kilowattstunde kostet.
Also Sie sagen, wir haben noch zu sehr ein Weiter-so in Deutschland. So verstehe ich Sie richtig?
Denke ich schon. Ja. Also es wird sich sehr darauf ausgeruht. Ja.
Dann gehen wir das doch mal weiter an Frau Ostermann, Unternehmerin, Präsidentin auch des Verbandes, die Familienunternehmer. Was sagen Sie, Frau Ostermann? Ist es eher ein Weiter-so und eine geringe Bereitschaft, die Wenden, die unterschiedlichen, die Energiewende, die Klimawende, dies alles auch zu akzeptieren und anzunehmen als Unternehmerin, als Unternehmer?
Gerade die Familienunternehmer schauen langfristig in die Zukunft, haben großes Interesse daran, ihre Unternehmen gesund an die nächste Generation abzugeben und eben auch zukunftsfit. Deswegen beschäftigt uns das Thema Klimawandel und Energiewende natürlich sehr stark. Es ist einfach so, dass natürlich wir auch die Kosten im Griff behalten müssen und Investitionen in Klimaschutz natürlich auch Geld kosten. Die effizienteste und beste Lösung wäre, den Emissionshandel in Deutschland auf 2025 sektorübergreifend vorzuziehen. Im Rahmen des Emissionshandels können nämlich dann die Unternehmen, die Marktteilnehmer innovativ und effizient die kostengünstigsten und besten Ideen selbst herausfinden, wie wir Klimaschutz sichern können. Denn über den Deckel des Emissionshandels ist der Klimaschutz ja auch garantiert. Die Kosten sind deutlich günstiger als beispielsweise beim sehr bürokratischen und mikromanagementmäßigen Heizungsgesetz, was jetzt kommen soll. Die CO2-Vermeidungskosten beim Emissionshandel wären um 300% günstiger als beim Heizungsgesetz.
Also, das heißt also, da haben die Familienunternehmer auch eigene Vorschläge. Herr Gornick, nochmal an Sie gefragt auch. Wir wollen und müssen natürlich an dieser Stelle auch über die Ursachen und dann über mögliche Lösungen eben auch sprechen. Wenn wir bei den Ursachen sind, dann ist mir aufgefallen, da wird unterschieden zwischen kurzfristig und langfristigen Problemen, die dann auch und wo es dann entsprechende Gründe für gibt. Kurzfristige Probleme, hohe Energiepreise haben wir schon auch angesprochen, Inflation, wenig Verbrauchernachfrage, auch in Deutschland sicherlich auch nochmal mit Blick auf die Zinsentwicklung, auch in Deutschland. Langfristige Probleme, Steuerlast, Überbürokratisierung, Fachkräftemangel, Bildungsdefizite, Stichworte, die zumindest zum Teil schon mal hier gefallen sind. Heißt das, wir brauchen kurzfristige Antworten und mittellangfristige Antworten? Würden Sie das so sehen?
Also man sollte das sozusagen auf jeden Fall nicht unterscheiden, sozusagen nicht kurzfristig etwas machen, was langfristig schadet, oder einen langfristigen Pfad anlegen, der kurzfristig keine Wirkung bringt. Also wir müssen da schon intelligenter sein mit unserer Politik und versuchen, jetzt Dinge zu machen, die uns sowohl kurzfristig helfen, als auch langfristig in die richtige Richtung zeigen. Und ich will noch mal kurz zurück, weil ich glaube, dass die Geschichte der Automobilindustrie, das zeigt uns so ein bisschen, was auch in der Gesamtgesellschaft irgendwie gilt. Erfolg macht müde. Das ist jetzt keine Erkenntnis der letzten 10 Jahre, sondern das Wirtschaftshistoriker würden das sicherlich weiter zurückziehen können.
Und Erfolg macht auch das, satt. Macht auch satt.
Ja, einerseits das Problem aufzeigt, andererseits aber auch optimistisch macht. Wenn wir erkennen, dass wir uns auf den Lorbeeren von gestern nicht ausruhen können, dann können wir auch entsprechend nach vorne blicken. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir ganz eindeutig, was wir brauchen, sind Investitionen. Wir müssen investieren. Die privaten wie die öffentlichen Haushalte müssen investieren, damit wir den Weg in die CO2-freie, klimafreundliche Produktion schaffen. Und ich glaube, das ist einfach ein Ziel, was wir vor uns haben müssen. Und welche Wege dahin, das können wir vielleicht noch diskutieren, was also Schlüsselmotoren wären, wie man die langfristigen Lösungen, die Sie hatten, oder Probleme wie Arbeitskräfteknappheit lösen können.
Dazu haben wir auf jeden Fall ja auch noch die letzte halbe Stunde der Sendung Agenda auch noch Zeit. Frau Quartbeck, wenn ich über dieses Problem gesprochen habe, so wir gerade haben ja gehört, müde, wir sind müde, auch Erfolg macht müde, wenn wir da Richtung Zukunft schauen und die Anstrengungen, über die jetzt anstehen auch, um durch die Talsohle zu kommen, dann führen meine Gespräche oft dazu, dass man sagt, und das trauen wir der jungen Generation nicht zu, dass sie bereit ist, diese Anstrengung auf sich zu nehmen, leistungsbereit auch zu sein. Ist das ein Bild, das Sie auch haben, oder ist das ein Vorurteil, das wir relativ schnell in dieser Sendung beiseite räumen müssen?
Also die jüngere Generation ist sicherlich besser darin, als es die Vorgängergenerationen waren, eine Work-Life-Balance einzufordern. Aber eine Work-Life-Balance einzufordern heißt ja noch nicht, dass jemand nicht leistungsbereit ist, sondern dass er seine Leistungsstärke im besten Fall dadurch erhalten möchte, dass er auch Freizeit hat, um sich zu erholen und sich zu regenerieren, um es jetzt einfach mal positiv darzustellen. Und es ist auch sicherlich nicht für die Volkswirtschaft zwingend, dass die Leute 12 Stunden arbeiten und dann mit 50 oder mit Mitte 50 ausgebrannt sind. Also, und auf die junge Generation kommt ja auch wahnsinnig viel an Altlasten zu, die wir ältere Generationen da haben liegen lassen. Da kann man über die Sozialsysteme sprechen, da kann man über die Schulden sprechen und da muss man natürlich auch über den Klimawandel reden.
Also Sie sind optimistisch, was die junge Generation betrifft?
Ja, also und vor allen Dingen ist sie auch sehr differenziert, die jüngere Generation. Ja. Aber sie kommt mit anderen Ansprüchen und auch darauf muss sich die Arbeitswelt einstellen. Aber ich würde gerne mal so ein paar konkrete Punkte nennen. Ganz wichtig wäre, damit Deutschland ökonomisch vorankommt, dass tatsächlich es einen massiven Bürokratieabbau gibt. Also das ist auch etwas, was uns Regierungen versprochen haben, dass es das geben soll. Es gibt aber immer mehr Bürokratie. Ein Beispiel habe ich neulich gelesen aus Süddeutschland. Da ist das Amt in Bäckereien gegangen und die haben nachgewogen, ob, wenn Brote halbiert werden, das dann auch wirklich 500 Gramm und nicht 480 oder 520 Gramm sind. Es beschwert sich aber wirklich kein Kunde, ob er jetzt eine Schnitte mehr hat oder nicht. Also solange sich Ämter mit so etwas beschäftigen, ist einfach was falsch in diesem Land. Dann die Digitalisierung, sowohl bei der Verwaltung, aber auch nach wie vor noch in der Wirtschaft, müssten wir eigentlich viel weiter sein. Unsere Infrastruktur, also sprich die Bahn, wo so wenig funktioniert, die Brücken, die marode sind. Und dann natürlich müsste alle Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, auch wenn wir nochmal darüber reden, muss es denn jetzt Konjunkturhilfen und Anschub, Investitionen für die Wirtschaft geben? Das muss alles vor der Folie durchdekliniert werden. Wie wirkt sich das auf das Klima aus? Das heißt, alles dort, wo jetzt gezielt Geld reingegeben wird, muss vor dem Hintergrund Klimawandel stehen.
Nun haben Sie ein paar Stichworte genannt. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Droht Deutschland der wirtschaftliche Abstieg? Unser Thema bis 11:30 in der Sendung Agenda. Und zur letzten halben Stunde der Sendung Agenda begrüßt Sie noch einmal Michael Röhl. Droht Deutschland der wirtschaftliche Abstieg? Unsere Fragestellung, unser Thema heute in der Sendung Agenda. Mit folgenden Gästen, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, mit Marie-Christine Ostermann. Sie ist Unternehmerin, Präsidentin des Verbandes Die Familienunternehmer, Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerkes Deutschland und Professor Martin Gornick. Er ist Forschungsdirektor Industriepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herr Gornick, nun haben wir von Frau Quadbeck vor den Nachrichten ein paar Stichworte gehört, mitbekommen. Bürokratieabbau, Digitalisierung, Infrastruktur. Probleme, die seit Jahren, seit Jahrzehnten bekannt sind. Und die Frage, die natürlich im Raum steht, warum bekommen wir das nicht hin in Deutschland? Haben Sie eine Erklärung?
Große Frage, Herr Gornick. Es wird schwer sein, eine Erklärung zu finden. Es gibt eine übergreifende Sache, die ich schon versucht hatte zu sagen. Es ist sozusagen nicht Gesellschaften, die erfolgreich sind, auch ein bisschen erlahmen in ihrem Erfolg. Und das trifft dann auf alles zu. Man alles kleistert man zu mit entsprechenden mehr, wenn man sich leisten kann. Und die Probleme werden dann unter diesem Deckel immer größer. Also es kostet ja Kraft, Dinge zu ändern und Dinge anzugehen. Und solange man natürlich die finanziellen Mittel hat, das immer alles zuzukleistern, diese Probleme, solange macht man es nicht. Also das wäre vielleicht so der Versuch einer Generalerklärung, warum es auf so vielen Ebenen zwar eine Erkenntnis, dass man müsste was tun, aber man tut nichts.
Aber gucken Sie sich doch ganz konkret mal den Bundeshaushalt an. 90% der Mittel im Bundeshaushalt sind gesetzlich gebunden. Beispielsweise fließen im Jahr 2024 sage und schreibe 127 Milliarden Euro an Steuergeldern in unser Rentensystem. Und es wäre ja wichtig, hier auch mutige Reformen zu machen, dass eben mehr Mittel frei werden, die dann auch investiert werden könnten. Es könnte ganz konkret die Rente mit 63 abgeschafft werden, im ersten Schritt für alle Schreibtischberufe, dass Menschen, die wirklich noch fit sind und Freude an der Arbeit haben, auch länger arbeiten. Es wäre auch ein wunderbares Mittel, um ebenso den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Also es gibt wirklich Möglichkeiten, um mehr Mittel freizusetzen, die dann in Infrastruktur und Digitalisierung investiert werden können.
Aber Frau Ostermann, ist das nicht das grundsätzliche Problem? Wir in der Diagnose sind sich viele einig. Das war natürlich jetzt ein sehr konkreter politischer Vorschlag, wo sich dann vielleicht nicht alle einig sind. Aber in der Diagnose Bürokratieabbau, Digitalisierung und, da sind wir uns alle einig. Aber wir haben ein riesengroßes Umsetzungsproblem in Deutschland. Wir kriegen es einfach nicht hin. Infrastruktur Seit Jahren ist bekannt, Brücken, marode. Was passiert? Nichts. Also sind wir da möglicherweise, ist das unser großes Problem, dass wir jenseits der Diagnose die Dinge nicht umsetzen?
In den 16 Jahren, in der Merkel regiert hat, hat Merkel unser Land schon weit nach links gerückt und hauptsächlich Reformen eingeführt, die gerade für die Wirtschaft einfach nur Kostensteigerungen im Ergebnis herbeigeführt haben. Und auch die Ampel ist sehr zerstritten und nicht auf einer klaren Linie, was dazu führt, dass wir auch jetzt noch absoluten Stillstand haben. Ich denke, dass wir noch tiefer fallen müssen, bevor wirklich nötige Reformen kommen. Vor 20 Jahren, als die letzten mutigen Reformen kamen, hatten wir eine hohe Arbeitslosigkeit im Land. Und meine große Befürchtung ist, dass erst die Arbeitslosigkeit weiter ansteigen muss. Ich meine, auch da ist ja schon ein Trend zu erkennen. Es gibt mehr Arbeitslosigkeit jetzt schon im Sommer entgegen des Trendes. Und ich denke, irgendwann wird der Druck so groß sein, dass die Regierung sich zusammenreißt und endlich die nötigen, unpopulären, aber wichtigen Reformen einführen wird.
Also das, was Sie sagen, wir müssen da vielleicht noch ein bisschen tiefer auch in die Talsohle möglicherweise rein. Brigitte Baetz ist bei mir. Kollegin, die die Sendung hier heute auch vorbereitet hat und die sich vor allen Dingen die Hörer und Hörerinnen Äußerungen, Meinungen angeschaut hat. Brigitte, ist das so? Wir müssen noch ein Stück tiefer fallen. Ist das eine Meinung auch, die es bei den Hörern oder Hörern gibt oder geht es in eine ganz andere Richtung?
Die Meinung gibt es durchaus auch. Viele Hörerinnen und Hörer machen sich Sorgen, aber gar nicht so sehr um die deutsche Wirtschaft, sondern ehrlich gesagt eher um den Klimawandel. Uns wird auch ein bisschen vorgeworfen, dass wir hier in der Sendung eine gewisse Unwucht haben zugunsten von Unternehmern und Wirtschaft, die, ich paraphrasiere das jetzt mal, 20 Jahre lang gepennt haben und jetzt möchten, dass der Staat ihnen aus der Bredouille hilft. Es gibt auch etliche Mails, die sagen, wenn wir ein bisschen weniger industrialisiert wären, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm. Stichwort Nachhaltigkeit. Und vielleicht wären jetzt eben auch mal andere Länder dran. Wir müssen ja nicht immer die Ersten und die Besten sein. Wenn wir die Vierten, Fünften, vielleicht auch die Zwölften wären, wäre das vielleicht auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das Thema Wirtschaftswachstum wird hinterfragt, aber eben auch Fachkräftemangel. Warum dürfen Menschen, die sich fit fühlen und auch noch geistig klar sind, nicht weiterarbeiten? Das verstehen sehr viele nicht. Und das wäre auch natürlich gegen den Fachkräftemangel ein probates Mittel. Und interessant auch immer wieder, zum Beispiel hier, ich lese mal kurz vor, hat irgendjemand geglaubt, dass die Transformation der Wirtschaft, die unbestritten für eine perspektivisch veränderte Zukunft wichtig ist, ohne Schwierigkeiten und Einbrüche möglich ist? Es ist die Art der Berichterstattung und Panikmache, die die deutsche Wirtschaft herunterschreibt und nicht genau beschrieben wird, wo der Schuh den drückt. Politisch sei es sehr gefährlich, ständig an allem herumzumäkeln, ohne die Stärke zu benennen. Und etliche Hörerinnen und Hörer haben auch den Aufstieg der AfD erwähnt, die da möglicherweise von Panikmache auch profitiert und gleichzeitig möglicherweise aber auch Probleme schafft, Stichwort Zuwanderung und Fachkräftemangel.
Ja, danke. Dann reden wir doch direkt, Frau Quartbeck, mal über die Unwucht, die Brigitte Baetz am Anfang auch angesprochen hat, dass die Sorge eher vieler Hörerinnen und Hörer gar nicht in Richtung Unternehmen und Wirtschaft geht, sondern eher in Richtung Klimawandel. Was sagen Sie, müssen wir da wesentlich mehr hinschauen?
Ja, also wenn man in diesem Sommer sich auf der Welt umschaut, Extremtemperaturen, Hitze, Überschwemmungen, dann weiß man, und das haben ja dann auch viele Wissenschaftler nochmal gesagt, die Erde brüllt ja nach Hilfe. Und eben in meinem letzten Statement habe ich ja gesagt, alles, was die Bundesregierung jetzt an Investitionen macht, möglicherweise auch an Konjunkturhilfen gibt, das muss vor den Spiegel gestellt werden, hilft es denn auch dem Klima? Ist es ein Schritt in die richtige Richtung? Die LNG-Terminals habe ich als Kriegsmaßnahme verteidigt. Das ist aber auch wirklich das Letzte, was man verteidigen kann. Und jetzt muss jeder Schritt wirklich in die Richtung gehen, es hilft dem Klima. Also wir fangen beispielsweise an, die Bahn so zu sanieren, dass die Leute nicht nur ein 49-Euro-Ticket haben, sondern es sich auch zulegen, weil sie mit der Bahn sicher und komfortabel und vor allen Dingen auch pünktlich reisen können. Wenn jetzt nochmal Hilfen gegeben werden sollten für die Industrie. Habeck möchte jetzt den Industriestrom günstig machen, aber das muss natürlich verknüpft werden auch mit der Auflage, dass sich die Industrie entsprechend ausrichtet. Und wir haben vorhin über die Autoindustrie gesprochen. Da würde ich sagen, ja, die Autoindustrie, die hat wirklich viel versäumt, aber die Bundesregierung in den vergangenen 10, 20 Jahren hat auch sehr viel versäumt, indem sie nämlich an dem Punkt die Wirtschaft nicht genug an die Leine gelegt hat, sondern man ist immer so den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Die Autoindustrie hat damals lobbyiert, ja, das ist ja schwierig, teuer, unbequem für uns, wenn wir jetzt folgende Schritte gehen müssen. Und da ist dann aber auch Aufgabe der Politik, auch mal unbequem zu sein für die Industrie.
Gibt es auch nochmal weiter, Herr Gornick, auch nochmal an Sie. Weniger Industrie ist ja gar nicht so schlimm, hat Frau Baetz zitiert. Es sei auch nicht so schlimm, wenn man mal, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, wenn man jetzt nicht Exportweltmeister sind, sondern an vierter und fünfter Stelle und wenn wir vielleicht auch ein bisschen weniger Wirtschaftswachstum haben. Sehen Sie das als Forschungsdirektor Industriepolitik ähnlich oder sagen Sie,
Nein, also ich denke mal, es ist auf jeden Fall gut, und wenn man offen darüber diskutiert und auch die unterschiedlichen Meinungen austauscht. Es gibt eben unterschiedliche Pfade und sicherlich sozusagen ein Pfad, das Klima zu schonen, ist, dass wir alle viel weniger konsumieren, dass wir sozusagen kein Auto mehr fahren und weniger Brot und weniger Fleisch essen. Das ist ein Weg. Und ein anderer Weg ist, dass wir vielleicht Autos so bauen, dass sie eben weniger klimaschädlich oder vielleicht gar nicht klimaschädlich sind.
Das heißt, Klimaschutz.
Wenn man auf diesen zweiten Weg setzt, dann führt das automatisch zu Wirtschaftswachstum. Wenn wir in Zukunftstechnologien investieren und neue Technologien produzieren, dann produzieren wir auch Wirtschaftswachstum.
Das heißt also, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum, das muss kein Gegensatzpaar sein, so verstehe ich Sie, richtig?
Ne? Genau, es muss kein Gegensatz sein, und gerade die Industrie spielt dann eine entscheidende Rolle, weil sie die Technologien produziert, die nachher auch zu der klimaschonenden Produktion beitragen kann.
Klaus Denzer hat schon lange...
Wirtschaftswachstum, darf ich da ganz kurz ergänzen?
Ja.
Nehmen Sie beispielsweise den Europapark Rust, der gerade für viele Millionen Euro einen riesigen Solarpark braucht. Dafür brauchen Sie sehr viel Geld. Sie müssen investieren. Dafür brauchen Sie Wachstum. Sie müssen als Unternehmen erwirtschaften können, um viel zu investieren in den Klimaschutz. Deswegen ist es eigentlich sehr schädlich, wenn wir über Verzicht reden wollen oder über weniger Wachstum, sondern wir müssen über eine Angebotspolitik die Unternehmen zum Investieren ermutigen. Nur so können wir den Klimaschutz in Zukunft bezahlen und auch sichern.
Klaus Denzer, jetzt haben Sie das Wort. Lange genug gewartet in der Leitung. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Einen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer, Herr Röhl, Frau Quadbeck, Frau Ostermann, Herr Gornick. Ich bin Sozial- und Politikwissenschaftler und habe zudem auch Wirtschaft studiert. Und ich stelle seit etwa 3 Wochen fest, dass ein Wirtschaftsverband nach dem nächsten eine negative Stimmung in der Wirtschaft suggeriert. Und das ist meiner Meinung nach eine gezielte Kampagne, um die Politik zu beeinflussen, noch mehr Steuergelder in die Wirtschaft zu pumpen, zulasten jedes einzelnen Bürgers. Mir fehlt es in diesem Land an Unternehmenspersönlichkeiten, die noch für ihr Unternehmen arbeiten, die das Unternehmen nach vorne bringen und nicht an die nächsten Boni, an die nächste Sonderzahlung oder an die nächste Provision denken. Also dieses permanente Gerede von wir wandern aus und wir investieren am Standort Deutschland nicht mehr, das ist Unfug. Die Investition in einen Betrieb im Ausland, um ihn dort erstmal zu integrieren, übersteigt in den meisten Fällen die höheren Kosten, die sie aktuell hier in Deutschland haben. In dem Punkt wird ja oft, das war ja in der Sendung auch schon, der Strompreis angesprochen. Aber der wird sich dank der Energiewende erheblich zum Positiven verändern. Also das sollten diese, Meckerer einmal berücksichtigen.
Herr Denzer, ich greife das gerne auf. Das erste Stichwort gebe ich direkt mal an Herrn Gornick. Herr Gornick, und es fehlen Unternehmer und Unternehmerinnenpersönlichkeiten. Ich sage jetzt mal, wenn man mal so in die Nachkriegszeit guckt, Wolf von Amerungen zum Beispiel, das war ein Unternehmer, der stand für etwas, der auch hinter diesem Unternehmen stand und auch hinter den Mitarbeitenden auch stand. Brauchen wir heute mehr von diesen Unternehmenpersönlichkeiten?
brauchen auf jeden Fall innovative Unternehmer. Ob das dann Persönlichkeiten sind, das hängt vielleicht auch ein bisschen von dem Zeitgeist ab. Mhm. Aber was Sie erkennen, wenn wir immer da sozusagen historisch zurückblicken, dann sehen wir, das waren immer Zeiten, sozusagen, wo wir diese Persönlichkeiten uns vorstellen, wo man aus einer Krise herauskam, wo man aus einem Dilemma nach Fortschritt suchte. Und dann haben bestimmte Persönlichkeiten das auch verkörpert. Ob es wirklich nur die Personen sind oder ob nicht die Personen eher das Ergebnis des Umfeldes sind, das würde ich, glaube ich, eher denken. Also wir brauchen ein gutes Umfeld für innovative Unternehmer.
Frau Ussermann, nun haben wir auch gehört von Herrn Denzer, da gibt es eine Kampagne, schaut mal, wie schlecht es uns Unternehmern geht und Unternehmerinnen und den Unternehmen selber, damit der Staat entsprechend Geld auch dort hineinpumpt. Wir haben eben von Brigitte Betz schon gehört, die Unternehmen jahrzehntelang geschlafen und jetzt soll der Staat helfen. Was sagen Sie als Unternehmerin?
Also zum einen sage ich, dass es falsch ist, dass der Staat jetzt Subventionen bereitstellen sollte, um das in die Unternehmen zu pumpen. Das war ja nun die Lösungsmethode der letzten Jahre, dass immer weiter noch größere Rettungspakete geschnürt wurden, um Unternehmen, aber auch Bürgern unter die Arme zu greifen. Und alle haben sich an die großen Subventionen gewöhnt. Aber Menschen und Unternehmen müssen aus eigener Kraft stark sein. Deswegen müssen unbedingt Subventionen zurückfahren und stattdessen gute Rahmenbedingungen schaffen. Wir bräuchten beispielsweise eine Unternehmenssteuerreform. Die Steuern sind einfach viel zu hoch, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmer. Wir brauchen mehr Netto vom Brutto, um auch wieder viel mehr investieren zu können. Unternehmer brauchen beispielsweise keine kleine Investitionsprämie. Das ist wieder Subvention und Bürokratie. Wir brauchen eine Superabschreibung. Wir brauchen mutige Reformen, dass wir wieder den Mut haben zu investieren. Ja, und wir brauchen Unternehmerpersönlichkeiten, die Verantwortung am Standort übernehmen, die Leuchtturmunternehmer sind. Das fordert auch gerade die Gen Z, die junge Generation, Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, die Vorbilder sind, an denen sie sich orientieren können, an denen sie sich inspirieren können und eben auch so werden wollen, wie sie, sichtbare Unternehmer. Wir alle können es uns nicht mehr leisten, politisch abstinent zu sein. Wir müssen öffentlich und sichtbar werden und unsere Haltung zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig, um Deutschland wieder erfolgreich zu machen.
Herr Denzer, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf und wir gehen direkt weiter nach Chemnitz. Andreas Schiek ist am Telefon. Herr Schiek, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Hallo.
Ja, ich wollte was sagen. Also wir sind ein kleines Unternehmen im Handel und haben einen stationären Laden und einen Online-Shop. Und ich wollte mal sagen, dass aus unserer Sicht brauchen wir nicht mehr Verordnungen und Richtlinien, sondern weniger. Es sind in den letzten 7 Jahren sehr viele dazugekommen, die wir beachten müssen und die eigentlich nur Reibung erzeugen, ohne dass jemand wirklich davon profitiert. Also ich sage mal beispielhaft Verpackungsverordnung, Kassensicherungsverordnung, andere praktisch Mehrwertsteuerabführungsmaßnahmen, wenn ich ins Ausland exportiere. Das erzeugt alles quasi sehr viel Aufwand und der Effekt dahinter ist nicht wirklich erkennbar. Und wie gesagt, die Bitte wäre, dass man weniger Verordnungen erlässt, dass sozusagen die Leute freier arbeiten können.
Sie, das Stichwort Bürokratieabbau, Frau Quadbeck, haben Sie ja auch schon angesprochen. Ist da irgendwas in der Pipeline? Weil wir schauen ja jetzt auch Richtung Lösung. Es ist ja von Politikern und Politikern, wird es seit Jahren vorgetragen. Wir brauchen Bürokratieabbau. Am Ende wird möglicherweise noch mehr Bürokratie, so habe ich es zumindest an einer Stelle gelesen, in Vorbereitung auf die Sendung, wird noch mehr Bürokratie produziert.
Ja, richtig. Also das ist so eine hohle Floskel, die immer wieder wiederholt wird und am Ende werden Gesetze gemacht, die erst recht Bürokratie erzeugen und das gilt ja nicht nur für die Wirtschaft, das kann man auch im Bildungs- und im Gesundheitssektor nachweisen und das ist dramatisch und da wäre es wirklich an Bund und Ländern und Kommunen, also gemeinsam da mal den Rasenmäher anzusetzen und Bürokratie wegzuschaffen. Ich würde gerne noch einen Punkt sagen zu dem Einwurf, den Herr Denzer gemacht hat, also dass er sagt, man darf die wirtschaftliche Lage auch nicht schlechter reden, als sie ist und man weiß ja, 50% der Wirtschaft sind Psychologie, also an dem Punkt würde ich ihm beipflichten, aber dass wir seit 3 Wochen jetzt so etwas alarmiert auch über die Wirtschaft reden, hat ja sehr wohl damit zu tun, dass wir uns die EU-Volksdaten angesehen haben, wie sind die Volkswirtschaften im Euroraum gewachsen. Und da konnte man eben sehen, andere sind gewachsen, Deutschland stagniert und wird dieses Jahr eine Rezession haben. Und bei der Arbeitslosigkeit sehen wir auch nicht die volle Dimension, weil es in Deutschland einen Fachkräftemangel gibt. Hätten wir eine normale Beschäftigungslage ohne Fachkräftemangel, wäre jetzt die Arbeitslosigkeit, also ein wichtiger Frühindikator für eine Wirtschaftskrise, schon sehr viel höher. Und um jetzt auch nochmal zu Herrn Schiek zurückzukommen, was die Unternehmen eben brauchen, um voranzukommen, neben dem Bürokratieabbau, ist Planungssicherheit. Und das ist etwas, was die Politik leider in den vergangenen Jahren auch nicht gegeben hat, indem man eben heute Hü und morgen Hott ruft. Und diese Verunsicherung führt dann eben auch dazu, dass lieber nicht investiert wird. Kann man jetzt belegen, auch an dem Verhalten der Leute, wenn man auf das Heizungsgesetz schaut, dass es dann erst rennen sie alle hin, weil sie denken, sie müssen es machen, und dann gibt es doch wieder Zurückhaltung. Und die Politik muss wirklich mit Planungssicherheit arbeiten, sonst wird man es nicht hinbekommen.
Herr Schiek, herzlichen Dank, und wir gehen weiter nach Bad Kreuznach. Da ist Annette Tiergarten am Telefon. Frau Tiergarten, ich grüße Sie.
Ja, hallo. Vielen Dank wieder für Ihre Sendung. Ist wieder sehr interessant.
Sagen Sie uns Ihre Meinung und oder auch Ihre Erfahrung.
Ja, ich hatte jetzt tatsächlich geschrieben, weil ich drei Fragen habe, und weil es ja schon relativ spät ist, würde ich die gerne stellen, weil wenn man schon mal so Wirtschaftsfachleute da hat, dann ist es ja auch toll, wenn man denen mal Fragen stellen kann.
Ich hoffe, dass wir die noch schaffen bis zum Ende der Sendung. Ja, das vielleicht ganz kurz.
Ganz kurz, genau. Ja. Mhm. Also erstens wegen diesem Erdüberlastungstag, der ist ja inzwischen schon der 4. Mai für Deutschland. Da wollte ich fragen, ob eine leicht schrumpfende Wirtschaft nicht vielleicht sogar gesund wäre. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, ob man nicht eben Wirtschaft so umsteuern kann, dass man eben besser honoriert, was weniger fossile Energie verbraucht, also fürs Klima auch besser wäre, zum Beispiel Pflegewirtschaft, Erziehungswirtschaft, Kreativwirtschaft. Und die dritte Frage wäre, ob die, die jetzt Panik machen oder auch tatsächlich haben, nicht die sind, die bisher immer profitiert haben, aber nicht nachhaltig geplant haben. Weil es gibt ja auch Unternehmen, die sich vor Aufträgen nicht retten können.
Okay, dann gehen wir das direkt weiter. Herr Gornick, ich fange jetzt mal mit Ihnen an. Erdüberlastungstag, schrumpfende Wirtschaft, kann das nicht mit Blick auf unseren Klimaschutz durchaus auch gesund sein?
Jein. Also, ja,
ich hab's geahnt.
Wir bewegen ja Konsum. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir nicht tatsächlich unsere Investitionswille steigen muss, um diese ganzen Anpassungen und Transformationen zu schaffen, müssen wir mehr investieren. Das können wir vielleicht nicht bei gleichem Konsumniveau schaffen. Also wir müssen, weniger Konsum kann deswegen schon ein positiver Beitrag sein, wenn wir diese Spielräume von weniger Konsum für mehr Investitionen nutzen.
Die besser honorieren, Herr Gornick, vielleicht auch ganz kurz noch an Sie, die weniger Klimaschäden anrichten. Kann man das in einer freien, in einer sozialen Marktwirtschaft machen?
Ja, wir diskutieren ja auch in der Wissenschaft schon seit Jahrzehnten über einen CO2-Preis und Handel. Also sicherlich kann man das machen. Der politische Wille ist in Europa zumindest gestiegen. Weltweit ist leider da noch nicht zu sehen, dass man ein solches System organisieren kann.
Nun gab es, Frau Ostermann, auch den Hinweis, dass die jetzt Panik machen, die Unternehmen, die letztlich nicht nachhaltig wirtschaften und sich vorbereitet haben auf die Zukunft. Kann man das
pauschal kann man das mit Sicherheit nicht sagen. Gerade die Familienunternehmer lehnen Subventionen ab. Wir sind dafür, dass wir stattdessen Rahmenbedingungen in Deutschland bekommen, dass alle Unternehmen unabhängig von Branche und Größe aus eigener Kraft wettbewerbsfähig sein können. Dafür brauchen wir passende Rahmenbedingungen. Ein konkretes Beispiel dann noch zum Thema Bürokratie und Digitalisierung, was mir am Herzen liegt. Die digitale Personalakte sollte eingeführt werden. Trotzdem werden alle Unternehmen gezwungen, weiterhin Arbeitsverträge auszudrucken und lange in Ordnern über Jahrzehnte abzuheften und auch analoge Unterschriften der Mitarbeiter dafür einzuholen, wenn Akten digitalisiert werden sollen. Also vorne bis hinten ist das alles nicht ganzheitlich zu Ende gedacht von unserer Regierung. Und da müssen die Maßnahmen doch deutlich pragmatischer und entlastender und einfacher werden für die Unternehmen, um voranzukommen.
Frau Quadbeck, wir haben jetzt schon einige auch Lösungen oder zumindest Bereiche angesprochen, in denen wir endlich in den kommenden Jahren auch weiterkommen müssen in absehbarer Zeit. eher optimistisch, was die wirtschaftliche Zukunft in Deutschland betrifft, oder überwiegt der Pessimismus bei Ihnen?
Ich bin optimistisch, solange wir politische Stabilität im Land haben. Das Thema haben wir ja nur gestreift.
Stichwort AfD, was auch unsere Hörerinnen und Hörer angesprochen
haben.
Genau,
Stichwort AfD. Und Bill Clinton hat mal gesagt, it's the economy, stupid. Also ne, was ist am Ende entscheidend für das, wo die Leute ihr Kreuz machen? Es ist der Wohlstand, die wirtschaftliche Lage in einem Land. Und das versteht die AfD ja sehr gut, auf jedem Problem, das entsteht, ihr Süppchen zu kochen und auch noch als Katalysator für Unzufriedenheit zu fungieren.
Also das heißt, wenn wir noch weiter in die Talsohle runter müssen, wie wir es eben ja an ein, zwei Stellen auch gehört haben, könnte das möglicherweise für die AfD durchaus noch vorteilhaft sein und vielleicht für die politische Stabilität in Deutschland eher schwierig.
Genau, das wäre ein Konjunkturprogramm für die AfD und das sollten wir unbedingt vermeiden. Und deshalb kann ich auch nur mahnen, dass jetzt anzufangen ist und dass wir auf gar keinen Fall noch weiter runterrutschen sollten.
Herr Gornick, 30 Sekunden haben wir noch. Eher optimistisch? Eher pessimistisch?
Gar nicht fordernd. Ich denke, wir müssen den Knoten zerschlagen. Ich glaube, das ist doch, wir haben jetzt lange aufgezählt, Bürokratie, schleppende Fachkräftemangel, alles. Wir müssen eine Sache vielleicht uns konzentrieren und die anpacken. Und ich glaube, dieser Koalitionsvertrag hatte mal so eine große Idee, Digitalisierung der Verwaltung. Mit so einem Ding, vielleicht kann man sich darauf einigen, dass das mal alle wollen. Sich jetzt über jedes Gesetz zu streiten, wird schwer. Aber mit der Digitalisierung der Verwaltung können wir so viele Sachen machen. Sozusagen die Bürokratie schmerzt uns nicht mehr so sehr, wenn sie effizient ist. Wenn sie effizient ist, dann haben wir mehr Arbeitskräfte, Fachkräfte, die uns in die Zukunft bringen. Also lieber eine solche Sache anpacken. Und ich bin optimistisch, wenn wir so eine Sache anpacken, dann wird es auch gut ausgehen. Wenn wir weiter nichts anpacken, sondern nur feststellen, dass alles schlecht ist, dann geht es uns irgendwann mal auch schlecht.
So, das nehmen wir als Schlusswort. Droht Deutschland der wirtschaftliche Abstieg? Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Und ich nenne nochmal meine Gäste: Marie-Christine Ostermann, Unternehmerin, Präsidentin des Verbandes Die Familienunternehmer. Eva Quartweg, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. Und zum Schluss haben Sie gehört Professor Martin Gornick, den Forschungsdirektor Industriepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.